Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Britta Bürger. Schönen guten Abend. Die Künstlerin Anne Imhof ist bekannt für stundenlange Performances mit sehr kurzen Titeln. Auf Angst und Faust folgt nun ihre neue Arbeit in der Tate Modern. Und die heißt Sex.
I like very short titles. And then after Faust, I thought that was like the next title to come that made sense. It describes a lot very specific and then it leaves an openness that I was interested in. And I mainly worked with the idea of fluidities and dualities and like how things like merge into each other.
Im Wort Sex stecke viel Spezifisches, aber auch etwas Offenes, sagt Anne Imhof, die sich für Fluiditäten und Dualitäten interessiert, für das Verschmelzen des einen Geschlechts mit dem anderen. Wir schalten gleich zur Premierenkritik nach London. Der Schauspieler Jens Harzer bekommt den renommierten Iffland-Ring, so hat es der verstorbene Bruno Ganz verfügt. Hat er sich damit für einen Künstler entschieden, der ihm selbst ähnelt? Diese Frage werden wir klären und hören aus Wien, wie Jan Bosse aus zwei dystopischen Hörspielen von Wolfram Lotz einen Theaterabend gemacht hat.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Bei der letzten Kunstbiennale in Venedig sprach alle Welt über die Künstlerin Anne Imhof. Faust heißt ihre viele Stunden dauernde Performance im Deutschen Pavillon, für die sie dann mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden ist. Jetzt hat Imhof eine neue Arbeit entwickelt, wieder für einen herausfordernden Raum, nämlich die Tate Modern in London. Im Rahmen des Performance-Programms BMW Tate Live bespielt sie das Haus über mehrere Tage und Abende mit Sex. So jedenfalls heißt dieses neue Projekt, auf das sich Martin Hahn gerade eingelassen hat. Guten Abend in London.
Guten Abend.
Die Tate Modern wirbt mit den Worten, die gefeierte deutsche Künstlerin übernimmt die Öltanks, eine Anspielung auf die Räume dort. Geben Sie uns doch erstmal eine Vorstellung davon.
Ja, das ist alles unterirdisch. Da geht man in die sogenannte Turbine Hall. Das Ganze war ja mal ein Kraftwerk, die Tate Modern. Und da bespielt werden die Öltanks, die das Öl gehalten haben für das Kraftwerk. Das ist mittlerweile alles sauber. Das riecht man stellenweise noch ein ganz klein wenig. Aber prinzipiell ist das alles eine Betonlandschaft da. Das sind kreisförmige Räume, 30 Meter im Durchmesser, 7 Meter hoch. Das hat so ein bisschen so eine Bunkeratmosphäre.
Musik, Malerei, Skulptur, Bewegung, eben auch diese Architektur. Anne Imhof interessiert sich für all diese Verschmelzungen, aber eben auch, wir haben das vorhin schon im O-Ton gehört, für die Verschmelzung von Geschlechteridentitäten und eben die Verschmelzung der Künste. Wie sieht das diesmal aus?
Ja, auch das ist diesmal multidisziplinär. Das heißt, einmal ist da diese räumliche Gestaltung, diese Tanks. Das heißt, ein Tank, in dem gibt es eine große Plattform, eine Bühne, die man als Besucher betritt. Und da schaut man dann auf die Performer herab und in eine Betonlandschaft hinein. Und dann gibt es einen zweiten Tank, da wird das Ganze umgedreht. Da stehen dann die Performer auf den Stegen und laufen über die Köpfe der Besucher hinweg. Oder eben hinter Glaswänden, die an den Wänden da entlang laufen. Und als Besucher geht man da auf dem Boden entlang. Also da spielen Machtverhältnisse eine Rolle. Dann gibt es da natürlich auch Musik, die spielt eine entscheidende Rolle bei Imhof. Hämmernde Elektromusik gab es da und Streicher und auch Gesang. Das hatte was sehr Schicksalsschwangeres und was sehr Schweres, vor allem diese einzigartigen Akustik da. Und dann gab es einen dritten Raum und das war ja eine Art Gemäldegalerie. Da hingen großformatige Gemälde, Bilder mit gelben und schwarzen Farbflächen, die zwar gegensätzlich waren, dann aber nahtlos ineinander übergingen und zwischendrin überall eben die Performer und Tänzer, die choreografiert da eine Geschichte erzählten. Die wirkten sehr rastlos, hatten ganz leere Gesichter und das Ganze wurde eben von Imhof orchestriert, aus dem Hintergrund mit einem Tablet und dem Smartphone, mit dem sie Textnachrichten verschickt an die Performer.
Also das sind so eine Art atmosphärische Environments. Man kann nicht immer alles gleichzeitig sehen durch diese verschiedenen Räume. Man kann raus und rein gehen. Schafft sie es denn trotzdem, eine durchgehende Intensität aufzubauen? Wie haben Sie das erlebt?
Also bei mir hat das erstmal FOMO ausgelöst, wie man heute so schön sagt, Fear of Missing Out. Ich hatte Angst, immer was zu verpassen, weil man nie genau weiß, was, wann, wie passiert. Aber ja, da gab es ruhigere Phasen, die dann aber sich entladen haben in eben Blitzlichtgewittern und hämmernde Musik. Fast immer war Musik zu hören, die wurde auch lenkend eingesetzt. Und wenn ich mal nicht rankam und die Performer, habe ich die Räume erkundet und da fand man dann Matratzen und jede Menge Alltagsgegenstände, Bierdosen, Klopapierrollen, Zuckerpackungen, aber auch ganz viele Feuerzeuge und Pfeifen. Es wurde viel geraucht, gewaped und kleine Wagen, die man nutzen würde, um vielleicht Gras abzuwiegen oder andere Drogen und kaputte Smartphones. Und ich hatte das Gefühl, diese Utensilien und die leeren Gesichter der Performer und diese schwere Musik, ich hatte das Gefühl, da auf einen postapokalyptischen Jugendkult gestoßen zu sein, irgendwie auf eine verlorene Generation zwischen Drogen und Smartphones, ein bisschen ziellos und ohne Sinn. Es hat so eine Mischung aus Beklemmung und Ehrfurcht ausgelöst bei mir.
Wie passt dieses Motto Sex dazu, also auch Anne Imhoffs Interesse am Gender-Thema?
Das ist sehr interessant, weil man rechnet damit, dass man da Erotik findet oder vielleicht Nacktheit, aber das fand da überhaupt nicht statt. Sie interessiert sich eher für die eher vielleicht gewalttätigen Aspekte des Sex, für das Ineinanderübergehen von Gegensätzen, wie wir das bei den Bildern sehen, die ich beschrieben habe, und ja, um Machtverhältnisse.
Ihre Performances, die spielen ja immer mit den Reaktionen des Publikums. Das war so bei diesem Projekt Angst im Hamburger Bahnhof in Berlin, auch bei Faust im Deutschen Pavillon in Venedig. Da war das eine komplett andere Situation, ob man allein mit den Performerinnen im Raum war oder zusammen mit vielen Besuchern. Wie war das heute? Wie wurde das Londoner Publikum zu Reaktionen herausgefordert und gab es überhaupt welche?
Also es gab wenig intime Momente zwischen Performern und Besuchern. Das mag auch daran gelegen haben, dass es sehr viele Leute waren, trotz dieser großen Räume da. Und die Performer, die haben die Besucher zwar wahrgenommen und auch mal angeschaut, aber irgendwie dann gleichzeitig nicht wahrgenommen. Das hatte was sehr Geisterhaftes und es gab da auch keine Interaktion, soweit ich das gesehen habe. Was ich interessant fand, war der Herdentrieb der Besucher. Die wogten da hin und her, je nachdem, wo sie glaubten, dass das passieren würde. Gleich in dem ersten Tank nach dem Einlass, da standen sie alle Schlange, wollten rein, konnten dann aber nicht mehr. Und da standen sie dann Schlange wie vor einem Club. Da musste ich daran denken, dass Imhoff auch mal Türsteherin war, glaube ich. Aber den Rest der Zeit wurden viele Besucher dann zu Smartphone-Zombies. Das heißt, sie fotografierten und filmten und gingen da auch sehr nah an die Performer ran. Das war schon fast unhöflich, wenn man das gesehen hat. Also man wurde da als Besucher Teil dieser beklemmenden Atmosphäre. Und ich habe das bei mir selber auch gemerkt. Und ich habe dann einen Moment auf meinen Bildschirm geguckt bei meinem Handy. Und man hatte kein Signal und da stand dann in der Ecke nur Notrufe, was ich ganz passend fand.
Martin Hahn über das neue Projekt der Gesamtkunstwerkerin Anne Imhoff in der Tate Modern in London. Tagsüber ist die Installation bis zum 31. März zu sehen. An 4 weiteren Abenden gibt es die Performances. Glück für die, die nach London können. Schönen Abend noch für Sie, Martin Hahn, und vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und darauf waren Theaterinteressierte wirklich gespannt. Was hat Bruno Ganz verfügt? An welchen Schauspielerkollegen soll der auf Lebenszeit verliehene Iffland-Ring weitergegeben werden? Einen Tag nach seiner Beerdigung wurde das Geheimnis heute gelüftet. Der 47 Jahre alte Jens Harzer bekommt das Schmuckstück, das als höchste Schauspielerauszeichnung des deutschen Theaters gilt. Der Theaterkritiker Christoph Leibold hat Jens Harzers Karriere von den Münchner Anfängen an verfolgt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ist ja eine interessante Entscheidung, denn Jens Harzer hat vermutlich nicht jeder gleich vor Augen.
Ja, aber er ist ja doch immer wieder mal aufgefallen, hat Aufmerksamkeit erregt. Er war immerhin zweimal Schauspieler des Jahres, zum ersten Mal 2008. Bezeichnend allerdings, das war die erste große Arbeit außerhalb von München als Arzt Astrow im Onkel Vanya, von Tschechow inszeniert von Jürgen Gosch. Da wurde er erstmals, also relativ spät, überregional wahrgenommen, denn Jens Harzer ist Anfang der 90er gleich nach der Falkenberg-Schule in München an die Kammerspiele, die Münchner Kammerspiele zu Dieter Dorn und mit dem auch 2001 ans Bayerische Staatsschauspiel gewechselt. Er hat also Dorn 1,5 Jahrzehnte die Treue gehalten und vielleicht war das so ein bisschen das Problem, denn das Dorn-Theater hatte zu der Zeit den Zenit überschritten. Das heißt, Kritiker sind selten angereist. Es gab nicht so die überregionale Wahrnehmung. In München wurde Jens Harzer von den Kritikern immer schon geschätzt, vom Publikum geliebt. Er hat große Rollen gespielt, den Tasso von Goethe, Pentheus in die Backchen. Er hat an der Seite von Bruno Ganz eine frühe Rolle an den Kammerspielen noch den Telemach in Ithaka von Boto Strauß gespielt mit Bruno Ganz als Odysseus. Aber er war lange Zeit, also Jens Harzer, so eine Art Münchner Geheimtipp. Und ich kann mich echt noch gut erinnern, als er damals mit Vanya beim Theatertreffen war, da haben wirklich Berliner Kollegen gesagt, hey, wen habt ihr denn da versteckt gehabt, ja, vor uns? Also gerade in Berlin war er immer nicht so präsent. Von München ist er nach Hamburg ans Thalia Theater gegangen. Und 2017 hätte man ihn in Berlin sehen können, eine Einladung ans Thalia, der Schimmelreiter, nach der Sturmnovelle inszeniert von Johann Simons. Und da ist Jens Harzer schwer erkrankt gewesen. Er hat eine ziemlich üble OP hinter sich, aber gut überstanden. Aber deshalb war er da auch nicht in Berlin beim Theatertreffen. Vielleicht haben ihn deshalb auch einige nicht vor Augen. Das Comeback dann im Sommer bei den Salzburger Festspielen in Penthesilea, auch wieder eine Simons-Inszenierung von Johann Simons.
Sie haben gerade die Ithaka-Uraufführung angesprochen, in der er zusammen mit Bruno Ganz gespielt hat, 1996. Gestern hat Harzer auf der Trauerfeier auch einen Brief von Boto Strauß vorgelesen. Und 2001, da hat er eine Laudatio auf sein Vorbild Bruno Ganz gehalten beim Theaterpreis Berlin. Daraus habe ich einen Ausschnitt gefunden.
Bruno Ganz schien sich, so meine Vermutung, in den letzten Wochen der Proben eigentlich nur darum zu kümmern, wie der Bogen des Odysseus zu spannen sei. Er schien sich nur auf diese 5 Minuten zu konzentrieren, als blieben die 3 Stunden davor und die 1,5 Stunden danach der Aufführung umschlossen von dieser Aneignung des Gegenstands.
Nachdenklich, sanft, langsam, mit Tiefe, so spricht Jens Harzer hier über Bruno Ganz. Eignet sich Harzer seine Rollen eigentlich mit einer ähnlichen Konzentration an?
Ja, ich würde schon sagen, vor allem eine Konzentration, und das ist dann die Dieter Dorn-Schule, eine Konzentration auf den Text. Also der Text stand bei Dieter Dorn immer im Zentrum. Und diese Liebe zum Text, der konzentrierte Umgang, der Respekt, die Genauigkeit im Umgang mit dem Text, das ist etwas, was Jens Harzer von Dieter Dorn mitgenommen hat. Und auch der Umgang mit der Sprache. Man hat es auch in diesem O-Ton ein bisschen gehört und das ist auf der Bühne auch so wie in dieser Rede. Jens Harzer hat einen sehr, ja, so einen leicht gedehnten Tonfall. Es gibt so ein ganz spezielles Jens Harzer, schlimmstenfalls Jens Harzer Nölen, das kann auch mal manieriert werden, aber es hat auch oft was Trollhaftes, was Skurriles. Also der Arzt Astroff im Onkel Vanya, ich habe schon gesagt, das war ein verschrobener Typ. Oder es gibt ihm was Entrücktes. Anfang der Nullerjahre, da hat Jens Harzer den Tod im Jedermann am Salzburger Domplatz gespielt, bei Christian Stückel. Und dieses Entrückte, dieses fast nicht von dieser Welt sein, was Jens Harzer mitbringt, war natürlich ideal als Tod. Und wenn wir schon von Salzburg reden, müssen wir natürlich reden, 2011, da war Jens Harzer der Erzähler in Dimitar Gotschews Uraufführung von Immer noch Sturm von Peter Handke. Was ja so ein Stück ist, in dem es um Geschichte geht, wie Geschichte, wie Erinnerung rekonstruiert wird und wo Handke diese Erinnerung immer, dieses so hätte es sein können, permanent in Frage stellt. Und bei Jens Harzer war das schlichtweg großartig, weil sein Tonfall auch so eine permanente Textbefragung ist. Also auch dieses leicht Gedehnte stellt ja den Text sozusagen aus, gibt ihn zur Betrachtung frei. Und dann muss man noch sagen, der Körper, er ist groß, er ist schlaksig, er hat, durch dieses Schlaksige geht er dann gleichzeitig aber auch manchmal so ein bisschen schief und geduckt und steht manchmal selber wie so ein Fragezeichen auf der Bühne.
Als ich mir von Fotos aus seinem Theaterleben angeguckt habe, habe ich aber auch gedacht, er sieht beinahe aus wie der junge Bruno Ganz. Und wenn man seine Stimme hört, verfestigt sich dieser Eindruck auch. Hat Bruno Ganz hier jemanden ausgewählt, der ihm selbst, seiner Herangehensweise an das Theater sehr ähnlich ist?
Also diese Äußerlichkeiten wären mir gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, was die beiden wirklich verbunden hat oder verbindet, ist die Liebe zu Text und zu Sprache, zu Theaterliteratur als Literatur, nicht nur als Spielmaterial, das man irgendwie zerlegen kann. Und Bruno Ganz war zumindest auf dem Theater ein Schauspieler, der, glaube ich, Rollen so ein Stück weit gezeigt hat, immer die Distanz eine Distanz zur Figur hatte. Und das hatte Jens Harzer auch immer. Interessant ist, Bruno Ganz, wenn der gedreht hat, wenn es nicht gerade Handke war, Der Himmel über Berlin, auch hier die Handke-Parallele, Jens Harzer im immer noch Sturm von Peter Handke, oder auch in der Uraufführung von Die schönen Tage von Aranjuez von Luc Bondy damals noch bei den Wiener Festwochen. Aber Bruno Ganz, wenn der nicht auf der Bühne war, sondern gedreht hat, dann konnte er schon sowas wie Einfühlung spielen. Und Jens Harzer hat, glaube ich, auch auf der Leinwand immer so eine Distanz, weshalb er auch Kino oder Film relativ selten macht. Wenn, dann ist es schon so richtig Kunst-Kino. Oder er spielt so entrückte, spleenige Figuren, Sonderlinge. Zum Beispiel in Hans-Christian Schmidts Requiem, da war er so ein gottesglaubensfanatischer Pfarrer. Ja. Das passt dann zu ihm. Aber es sind dann eben sehr spezielle Figuren.
In den letzten Wochen wurde ja viel darüber diskutiert, ob der Iffland-Ring noch zeitgemäß ist, weil er nur an männliche Schauspieler vergeben wird und auf Lebenszeit. Das kann ja für einen mittelalten Schauspieler wie Jens Harzer mit 47 auch eine ganz schöne Bürde sein.
Ja, zum einen, er muss, glaube ich, in 3 Monaten jemanden Neuen finden. Das ist gar nicht so leicht, wenn man selber noch relativ jung ist. Muss er jemanden suchen, der ihn möglichst überlebt. Und wir wünschen ihm ja ein langes Leben. Und dann muss es ja auch eine Wahl sein, wenn der jetzt sagt, er ist Mitte 40, vielleicht einen End-30er zu nehmen. Hat das dann, wenn Jens Harzer hoffentlich noch 40 oder 50 Jahre lebt, in so langer Zeit eigentlich diese Wahl noch Bestand? Ansonsten Bürde, glaube ich, ist es nur, wenn man diesen Preis so 100% ernst nimmt. Natürlich ist es ein ernst zu nehmen, dann ein toller Preis und ein toller Preisträger. Aber ich habe ein Problem mit diesem Superlativ, der da drin steckt. Also es heißt ja, der Ring geht an den bedeutendsten und würdigsten Schauspieler. Ich meine, es wurde von Joachim Meyerhoff oder Ulrich Mattes geredet als Preisträger. Ist jetzt Jens Harzer toller als die? Ich würde sagen, nee, aber auch nicht umgekehrt. Und so großartig auch Bruno Ganz war, natürlich war er trotzdem nicht der Allertollste. Und wieso soll auch der noch allein genau wissen, wer der Größte ist? Zumal er ja erstmal Gerd Voss bestimmt hatte, der dann vor ihm gestorben ist. Also wenn man das so ein bisschen relativiert, dann ist vielleicht dieses Konzept auch ein bisschen fragwürdig. Also es ist ein schöner Preis, es ist ein wichtiger Preis, er hat einen würdigen Preisträger gefunden, aber man muss es auch nicht größer machen, als es ist. Und dann ist auch die Bürde, glaube ich, erträglich.
Christoph Leibold über den neuen Iffland-Ringträger Jens Harzer. Übergeben wird ihm dieser Ring noch vor der Sommerpause im Wiener Burgtheater. Heute Abend war er übrigens zu einem Gastspiel an der Berliner Volksbühne und seine nächste Premiere ist am 11. Mai in Leander Hausmanns Hamburger Inszenierung von Kleists Amphitryon.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die lächerliche Finsternis war ein großer Erfolg des Dramatikers Wolfram Lotz. Jetzt legt er nach mit einem weiteren dystopischen Stoff in Ewig Ameisen. Heute Abend uraufgeführt am Wiener Akademietheater, der kleinen Spielstätte des Burgtheaters. Und mal wieder naht das Ende der Welt.
Wieso schneit es? Was ist das? Es ist Asche. Es schneit Asche.
Laufen Sie!
Es tut so weh da. Da innen. Herr Professor, haben Sie denn keine Schmerzen?
Oh, Schmerzen, Müller, Schmerzen, das ist was für Sie. Da genießen Sie es, solange es noch kann, Müller, nicht wahr? Gefühle, das ist Humanität, der fühlende Mensch, ja. Schmerzen im Bauch, Schmetterlinge, Schmetterlinge im Bauch. Genießen Sie es, Gefühle. Es kribbelt und zwackt, nicht wahr, Müller?
Ich kann nicht mehr, ich muss anhalten.
Denken Sie nicht mal dran!
Es regnet Schnee, scheint also eine Atomkatastrophe gegeben zu haben im neuen Stück von Wolfram Lotz. Der Regisseur Jan Bosse hat es heute Abend in Wien uraufgeführt und für Fazit war Martin Thomas Pesel dabei. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend aus Wien.
Ja, wer bekommt in diesem Stück die Auswirkungen dieser atomaren Katastrophe zu spüren?
Naja, diese Uraufführung setzt sich ja aus zwei älteren Hörspielen von Wolfram Lotz zusammen. Aus dem einen titelgebenden Text, In Ewigkeit Ameisen, haben wir gerade den Ausschnitt gehört. Da wirkt sich die Katastrophe auf einen Professor der Insektenforschung aus, der seinen Namen im letzten Moment der Unsterblichkeit überantworten will, nämlich indem er eine neue blaue Ameisenart im Regenwald entdeckt und benennt nach sich selbst. Und da muss er sich natürlich aufgrund des nahenden Weltendes beeilen und auf seinen Assistenten Müller, der den Professor schieben muss, weil der im Rollstuhl sitzt und der nur den Wunsch hat, noch einmal mit seiner Frau zu telefonieren. Und diese Handlung wechselt sich ab mit das Ende von Iflingen und einem anderen Hörspiel von Lotz. Da sind die Betroffenen die Bewohner eines Dorfes namens Iflingen. Nur wird das Sterben hier sozusagen aus der Täterperspektive geschildert. Denn wir erleben, wie der Erzengel Michael mit so einem Aktenordner voller göttlicher Exekutionsaufträge in Iflingen herabsteigt, um die dortigen Bewohner mit dem Feuerschwert zu richten, wegen Sünden, die sie vielleicht begangen haben oder noch begehen könnten. Und auch dem ist ein nervöser Assistent zur Seite gestellt, ein anderer Engel. Das Problem ist nur, die zu richtenden Menschen sind allesamt nicht anzutreffen in ihren Häusern. Und so beginnen dann an diesen beiden Engeln die Zweifel zu nagen.
Was sehen wir denn auf der Bühne jetzt zwischen Regenwald und Iflingen?
Ja, zwei völlig unterschiedliche Settings, die sich auch immer wieder abwechseln. Wie bringt man die in einem Bühnenbild unter? Indem man einfach gar keines baut. Die Bühne ist im Prinzip leer. Aber Stéphane Lemay, der Bühnenbildner, setzt dann doch einen Akzent. Nämlich erinnert er daran, dass diese Texte eigentlich Hörspiele sind, indem die leere Bühne auf drei Seiten von einem gleichmäßigen Muster aus Schaumstoffteilen umgeben ist, die an diese inneren Verkleidungen von Tonstudios erinnern, die also den Klang trocken halten sollen. Und wenn dann mal Requisiten gebraucht werden, dann werden die von unten hochgefahren oder es öffnen sich kleine Türen in diesem scheinbar hermetischen Studio. Oder einmal kommt zum Beispiel ein allegorischer Igel vor, der schlüpft dann einfach durch die Spalte in der Schaumstoffwand hindurch.
Also das Hörspielgenre ist dann noch spürbar in dieser Inszenierung von Jan Bosse. Aber funktioniert das auf der Bühne?
Ja, da sprechen Sie jetzt leider den wunden Punkt dieses Abends an. Denn es ist ja schade, wenn man sich diese skurrilen kleinen Plots so anhört, bringen die einen bei aller Dystopie zum Schmunzeln. Und es ist auch verständlich, dass jemand Lust bekommt, diese beiden Hörspiele zusammenzuführen. Die haben ja Parallelen durch diese Endzeitstimmung und durch die Doppelung der Konstellationen Chef und Assistent. Und Wolfram Lotz am Theater, das hat ja in der Vergangenheit schon zu grandiosen Erfolgen geführt. Die lächerliche Finsternis war ursprünglich ja auch ein Hörspiel. Aber wenn man das dann hier umgesetzt sieht, stellt man fest, das ist alles irgendwie zu naheliegend. Es passt schon auf dem Papier alles zu hübsch zusammen und wird nach den ersten Minuten klar. Es stellen sich eigentlich keine Fragen mehr. Und auch bei Regisseur Jan Bosse erwecken diese letztlich sehr kleinlich schrulligen Dialoge nicht dieselbe Fantasie, die bei seinen Vorgängern erblüht ist, die hier auch einige Nachrichten an das All oder die lächerliche Finsternis im Akademietheater umgesetzt haben. Also diese Dinge, die bei einem Hörspiel nicht sichtbar sind, wo der Reiz eben darin besteht, dass man die einfach glauben muss und dass die Fantasie des Zuhörers angeregt wird, die bebildert Bosse so, wie es dasteht. Also die Engel haben wirklich Flügel und Feuerschwert und Posaune. Und wenn im Urwald plötzlich eine Telefonzelle auftaucht, da fährt dann eben so ein beleuchteter Glaskasten aus der Unterbühne hoch. Und am Ende habe ich ja tatsächlich meinen Augen nicht getraut, da tanzen dann wirklich alle in lebensgroßen Ameisenkostümen über die Bühne. Mhm. Also es ist alles sehr naheliegend bebildert und Bosse kriegt das Hörspielhafte einfach nicht weg. Teilweise hätte man auch einfach die Augen schließen können. Und was dadurch passiert ist, es wird nicht ganz klar, warum diese Geschichten, die ja 10 Jahre alt sind und auf fantasievollen Grundideen beruhen, aber dann doch eher so wirken wie so nette Fingerübungen des jungen Wolfram Lotz, warum die jetzt unbedingt auf die Bühne müssen.
Und ja, das fragt man sich auch, was die beiden damit wollen. Also was wollen sie mir sagen?
Ich habe das Gefühl, Jan Bosse, eigentlich wollte er nämlich in dieser Spielzeit am Burgtheater ein anderes Projekt verwirklichen, nämlich eine Adaption des Romans Indigo von Clemens Setz. So wurde das auch noch im Spielzeitheft angekündigt. Und wie Jan Bosse das aber manchmal macht, hat er sich umentschieden. Und ich könnte mir vorstellen, dass er diese alten Texte gelesen hat, gewusst hat, Wolfram Lotz ist ein Erfolgsgarant und sich irgendwie in diese Schrulligkeiten verliebt hat. Und erst im letzten Moment dann feststellen musste, dass ihm irgendwie nicht mehr dazu einfällt, als dasteht. Das ist besonders schade, weil Lotz ja sonst dafür bekannt ist, dass es um die ganze Welt geht, dass er das Theater an sich hinterfragt und seine Grenzen sprengt. Und hier bleibt alles immer eher klein-klein.
In Ewigkeit Ameisen. Jan Bosse hat aus Wolfram Lotz Hörspielen versucht, ein Theaterabend zu machen am Wiener Akademietheater. Martin Thomas Pesel war unser Premierenkritiker. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein weiteres britisches Museum verzichtet auf Spenden. Die Londoner Tate Gallery möchte keine Spenden der US-amerikanischen Mäzenatenfamilie Sackler mehr annehmen. Unter den jetzigen Umständen halten wir es für falsch, Spenden der Sacklers zu erbitten oder anzunehmen, teilte die Galerie nach Angaben der Times mit. Vorher hatte bereits die National Portrait Gallery auf eine Millionenförderung der Familie verzichtet. Den Sacklers gehört ein Pharmakonzern, den Kritiker für die amerikanische Opioidkrise verantwortlich machen. Unser Kunstkritiker Carsten Probst über einen Wendepunkt im Umgang mit Spendengeldern.
Dass die National Portrait Gallery und nun auch die Tate Modern in London tatsächlich auf so große Spenden verzichten, zeigt, beim privaten Kultursponsoring ist ein kritischer Moment erreicht, dem sich gerade auch die großen öffentlichen Institutionen nicht mehr entziehen können. Ihr öffentliches Ansehen könnte so nachhaltigen Schaden nehmen, dass er sich durch das Spendengeld nicht mehr aufwiegen lässt.
Nach eigenen Angaben hat die Tate Gallery bisher umgerechnet 4,7 Millionen Euro von der Familie Sackler bekommen. Die unabhängigen Verlage suchen nach der Insolvenz des Buchgroßhändlers KNV Wege aus der Krise. Vor allem die kleinen Unternehmen säßen auf einem Berg offener Rechnungen, sagte Sebastian Wolter, Geschäftsführer des sächsischen Verlages Volland und Quist, während der Leipziger Buchmesse. In seinem Haus seien 12% des Umsatzes des vergangenen Jahres dahin. Das Problem hat sich zu den Kulturministern der Länder herumgesprochen. Sie wollen jetzt mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels zusammenarbeiten, um kleine Verlage mehr zu unterstützen. Der Verleger Andreas J. Meyer ist mit dem Kurt-Wolf-Preis geehrt worden. Der 91-jährige Gründer des Merlin-Verlags nahm die Auszeichnung für sein Lebenswerk auf der Leipziger Buchmesse entgegen. Sie ist mit 26.000 Euro dotiert. Meyer werde für die Energie, den literarischen Spürsinn und die Ausdauer geehrt, mit der er den Merlin-Verlag zum Modell eines Kleinverlages gemacht habe, erklärte die Leipziger Kurt-Wolf-Stiftung. Der gebürtige Hamburger habe bei der Auswahl der erschienenen Werke konsequent auf das Unkonventionelle, oft Unbequeme gesetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Seit Shakespeares Wintermärchen liegt Böhmen am Meer. Deshalb heißt es in Halle 4 der Messe Ahoi, Tschechien. Das diesjährige Gastland präsentiert seinen Stand als Schiff inmitten des Büchermeers. Für Fazit ist Bastian Brandau in Leipzig. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Gestern haben wir ja hier in Fazit mit Anke Stelling gesprochen, die den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat. Dafür war ja auch ein Autor aus Tschechien nominiert, nämlich Jaroslav Rudisch für seinen Roman Winterbergs letzte Reise. Heute war er damit an Bord dieses Tschechien-Schiffes auf der Leipziger Buchmesse. Wie war denn sein Auftritt?
Ja, Rudisch ist insgesamt hier wohl der sichtbarste Autor, so ist zumindest mein Eindruck. Er ist ja auch schon seit Jahren Stammgast hier auf der Leipziger Buchmesse. Er lebt in Berlin, spricht natürlich fließend Deutsch und er ist nicht nur ein beliebter Autor, sondern auch ein Entertainer. Das erlebt man immer wieder bei seinen Lesungen und so war das heute Morgen auch bei der Lesung und der Diskussion. Er hat gelesen eben aus dem Buch, für das er nominiert war. Das ist eine Reise auf historischen Spuren, die unternimmt ein heute 99 Jahre alter Mann, der kurz vorm Sterben steht. Er ist noch geboren in Österreich, Ungarn und er fährt mit seinem Sterbebegleiter ebenfalls aus Tschechien stammend und viel Bier trinkend auf den Spuren eines Bedeker-Reiseführers von 1913 durch das frühere Österreich-Ungarn. Daraus heute gelesen und ja, Jaroslav Rudisch sagt, er freue sich sehr, einfach hier in Leipzig zu sein und mit dem Buch umzureisen.
Es freut mich auch sehr, dass das Buch in Deutschland so gut ankommt und noch besser kommt das an in Österreich, ja. Also da bin ich jetzt zu einem so Heimatdichter geworden, also der Böhme, unser Schreibling aus dem Kronland Böhmen. Die haben jetzt auch gestern, die Österreicher, die waren ein bisschen trauriger noch als ich, dass sie den Preis nicht bekommen haben, sagen, mach nichts, wir kriegen das irgendwie in Österreich hin. Das, ja, ja.
Also es geht immer lustig zu, wenn Jaroslav Rudisch auftritt und das wird er auch die nächsten Tage hier noch tun. Wie gesagt, er lebt in Berlin und er verkörpert eben diese Generation 89. Er selbst ist Jahrgang 1972 und hat erzählt auch heute, wie er nach der Wende eben nach Zürich reisen konnte, dann an der Freien Universität in Berlin studiert hat und seit einigen Jahren lebt er wieder in Berlin und verkörpert eben ja dieses zusammenwachsende Europa, wie viele junge tschechischen Autorinnen oder Autoren hier.
Was haben Sie noch erlebt am Stand des Gastlandes Tschechien?
Ja, es gab viel Andrang. Dieser Stand erinnert an ein Amphitheater oder andersrum eben an ein Schiff mit dem Ahoi. Sie haben es angesprochen. Die Reihen waren eng besetzt. Die Leute standen drumherum. Es gibt da diese Dauerausstellung über Milan Kundera, eben den bekannten tschechischen Schriftsteller, der es ja im Exil ja eher zum französischen Schriftsteller gebracht hat. Und es gab heute eine ähnliche Biografie, die vorgestellt wurde, des Lyrikers Ivan Blatny. Der ist 1948 nach einem Besuch in Großbritannien dort geblieben und wurde daraufhin von der damaligen GSSR vom Staat sozusagen komplett getilgt. Und nach 1989 gab es eben Bemühungen, ihn wieder sichtbar zu machen, ihn wieder lesbar zu machen. Er wurde auch schon damals ins Deutsche übersetzt und jetzt eben wieder neu. Also von ihm haben wir gehört. Es wurde über das Brünn, also die Stadt Brno der 1990er Jahre und heute diskutiert. Diese große Freiheit nach der Wende, die wohl auch dort irgendwie verloren gegangen sein muss. So hat es jemand geschildert. Und es gab ja einen sehr interessanten transkulturellen Beitrag, den ich leider verpasst habe, am Stand der Schweizer. Denn dort hat der tschechische Liedermacher Jan Repka Chansons nachgesungen des Berner Liedermachers Mani Mata und hat eben diese ins Tschechische übertragen. Also eine kulturelle Übertragung, die mich zumindest verblüfft hat und die ich mir unbedingt nochmal im Nachhinein anhören will.
Wir haben gestern in Leipzig den Schriftsteller Pavel Kohut für ein langes Gespräch getroffen. Es gibt also dieses Wiedersehen mit bekannten Altmeistern, aber sicher auch Neuentdeckungen.
Ja, heute auf der Bühne gewesen Dora Kapralova, sie ist ja Journalistin und Drehbuchautorin, aber von ihr übersetzt aus dem Tschechischen sind die Berliner Notizen. Sie lebt auch in Berlin und beschreibt eben die Szenerie dort sozusagen aus tschechischer Sicht. Das fand ich sehr interessant, ja, und aus deutscher Sicht muss man sagen, ist sicher vieles für viele neu. Und das ist ja auch die Idee hinter dem Gastland. 70 Bücher wurden neu übersetzt, 55 Autorinnen und Autoren sind hier in Leipzig aus Tschechien da. Und zum Beispiel heute hat der bekannteste und beliebteste in Tschechien im Moment gelesen, Jiří Hajíček, aus seinem Buch Der Regenstab. Das ist so eine Art Midlife-Crisis-Geschichte. Er ist, wie gesagt, der beliebteste Autor in Tschechien und auch schon zweimal mit dem wichtigsten Literaturpreis des Landes ausgezeichnet. Die Themenvielfalt ist groß, aber es gibt wohl bei den jüngeren Autorinnen und Autoren auch einen Schwerpunkt in der Thematisierung der Vergangenheit. Wir haben diese Österreich-Ungarn-Zeit wie bei Rudisch. Morgen aber zum Beispiel, da wird noch Katharina Tutzkova lesen und sie hat die deutsch-tschechische Vergangenheit literarisch aufgenommen und hat geschrieben über die Zeit der Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Es gibt also eine neue Generation von ja auch weltoffenen, jüngeren Polyglotten-Autorinnen und Autoren, was ja ein bisschen im Widerspruch steht zu den politischen Entwicklungen in Tschechien. Also mit Andrej Babiš steht ein reicher Rechtspopulist an der Spitze. Ressentiments gegenüber Muslimen und Minderheiten wie den Roma zum Beispiel sind verbreitet. Auch diese EU-feindliche Einstellung. Wird das in Leipzig auch diskutiert?
Ja, das schwingt schon auch mit. Und es gab heute in unmittelbarer Nachbarschaft des tschechischen Standes eine Diskussion mit dem Titel Am Ende Europa, in dem Fall Ausrufezeichen, die Bedeutung Europas für Polen, Tschechien und Ungarn. Denn das sind ja die Länder, in denen es ähnlich läuft und ja noch viel zugespitzter, wenn man das so vergleichen will. Also Länder mit einem Rechtsruck an der Spitze des Landes, in den Regierungen mit gravierenden Folgen für die Literatur und die Wissenschaft, für die Medien. Wir alle haben von der Verdrängung der von George Soros gestifteten Universität in Ungarn gehört. Ja, und auf dem Podium heute saß aus Tschechien der Autor Jachim Topol. Er hat eben noch als junger Mann die GSSR miterlebt und sein aktuelles Buch Ein empfindsamer Mensch erzählt die Geschichte einer heutigen tschechischen Familie, die aus dem Brexit Großbritannien vertrieben wird. Sie reisen dann gegen den Strom der Flüchtlinge durch das Europa der heute sich wieder schließenden Grenzen, ja, im Vergleich zur Zeit von vor 30 Jahren. Und für das Buch hat Topol tatsächlich Gegenwind bekommen vom früheren tschechischen Präsidenten Václav Klaus, also einem dieser Rechtspopulisten. Wir hören Topol und seine Übersetzerin heute.
Die Überschrift hieß, darf der Schriftsteller Jachim Topol das Buch Der empfindsame Mensch schreiben? Und natürlich haben 1000 Leute auf Facebook geantwortet, natürlich darf er das schreiben. Deswegen, also in Tschechien wird es nicht wahrgenommen als eine Bedrohung der Demokratie, sondern als eine Lächerlichmachung eigentlich, also als Lächerlichmachen eines Menschen.
Das ist also der Druck, dem Schriftsteller ausgesetzt sind in Tschechien. Aber wir haben gehört, auf Facebook gab es diese Diskussion. Topol hat aber mit Blick auf die Situation in Ungarn auch halb ironisch hinzugefügt. Bei uns wird niemand des Landes verwiesen, weil er etwas geschrieben hat. Dafür interessiert die Literatur dann doch viel zu wenige Menschen in diesem Land.
Das Gastland Tschechien auf der Leipziger Buchmesse im Blick unseres Landeskorrespondenten Bastian Brandau. Schönen Dank dafür. Deutschlandfunk Kultur ist auch in diesem Jahr sehr präsent auf der Messe. Morgen senden wir zwischen 11 und 16 Uhr live aus Leipzig.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist ein Signal. Der Berliner Martin-Gropius-Bau setzt unter neuer Leitung deutlich stärker auf das kreative Potenzial der Hauptstadt und die Geschichte des Hauses. Berlin will always need you, heißt die neue Gruppenausstellung, in der 20 in Berlin lebende Künstlerinnen und Künstler präsentiert werden, die sich für die Verbindung von Kunst und Handwerk interessieren. Christiane Habermals hat erstmal nach oben geguckt.
Die Decke des großen Lichthofes sieht aus, als sei sie von einer Riesenspinne bewohnt. Zu Netzen verwobene weiße Fäden bilden ein Gespinst, das zum Teil tief in den Raum herabhängt. Darin verfangen haben sich Bücher und Manuskriptseiten aus dem Archiv des Gropiusbaus, historische Dokumente, Grundrisse, Ausstellungsführer, die die Geschichte des Gebäudes erzählen. Das sind alles handgefertigte Gewebe. Ich wollte eine Verbindung schaffen zum Gedächtnis dieses Hauses. Und meine Netze sind gleichzeitig auch selber wie ein menschliches Gehirn, wie ein neuronales System. Es ist ständig verbunden mit Informationen, mit einer anderen Vergangenheit, mit einer anderen Geschichte. Die japanische Künstlerin Chiharu Shiota, die seit 1997 in Berlin lebt und arbeitet, hat für ihr Gespinst 780 Kilometer weiße Wolle verwoben. Ihre lichtdurchflutete Rauminstallation Beyond Memory ist so etwas wie ein Schlüsselwerk für die Ausstellung, mit der der Gropiusbau sich im wahrsten Sinne des Wortes öffnen will. Öffnen hin zur lebendigen internationalen Berliner Kunstszene, der er mit seiner Schau eine Plattform bietet. Aber auch hin zur Stadt selbst. Der Lichthof ist jetzt für Besucher auch ohne Eintritt begehbar. Es gibt Kaffee und ein frisch eröffnetes Restaurant. Die Fenster, die früher abgedunkelt waren, sind nun unverhüllt. Es ist wie ein frischer Wind, den die neue Direktorin Stefanie Rosenthal seit knapp einem Jahr im Amt auf einmal hereingelassen hat. Die Ausstellung »And Berlin Will Always Need You« bildet dafür den Auftakt. Sie stellt das Handwerk in der Kunst in den Mittelpunkt, eine Referenz an die eigene Geschichte, denn der Gropiusbau wurde 1881 ursprünglich als Kunstgewerbemuseum und als pädagogische Stätte für Kunst- und Industriedesign gegründet. Kunst und Handwerk sind nur scheinbar Widersprüche, betont Julienne Lortz, eine der beiden Kuratorinnen.
Also ich denke, Materialität ist für jeden Künstler wichtig. Wir hatten gestern ein Gespräch mit Willem de Roy, Künstler in der Ausstellung, der genau das gesagt hat. Also ihm ist es eigentlich fast egal, was es für ein Material ist, aber er sagte, ohne Material, sei es digital oder sei es eben Wolle, kann man nicht arbeiten als Künstler. Und dieses Material ist sozusagen immer am Grunde von jedem Künstlers Schaffen, wie auch immer sich das dann manifestieren mag.
Monatelang sind die Kuratorinnen Julienne Lortz und Natascha Genwala durch Berliner Ateliers gelaufen, um zu erkunden, wie die zeitgenössische Kunstszene der Stadt mit Material und Arbeitsprozessen umgeht. 18 Künstlerinnen und Künstler aus allen Generationen haben sie ausgewählt, gebürtig aus 11 Ländern. Von Nevin Aladak, die Teppichfragmente zu vertikalen geometrischen Collagen zusammensetzt, bis hin zur mittlerweile 86-jährigen amerikanischen Malerin Dorothy Ianore, wegen ihrer sexuell aufgeladenen Bilder frühe femme terrible der Kunstwelt. Von ihr stammt auch der Titel der Ausstellung »And Berlin Will Always Need You«, eine Liedzeile, die Ianore 1977 für ihre Freundin Mary Harding dichtete. Die Künstlerin Leonore Antunes bezieht sich mit ihren Installationen auf die Werke von Pionierinnen der Kunst- und Designgeschichte, etwa die Bauhauskünstlerin Annie Albers oder die italienische Korb- und Rattan-Designerin Franka Helk. Antunes hängende Skulpturen aus Rattan oder Leder wirken wie ihrer Funktion beraubte Designobjekte. Hergestellt hat sie der alte italienische Betrieb, der auch schon Franka Helks Korbmöbel hergestellt hat.
So it was also not easy because they do furniture. That's what they do.
Es war nicht ganz leicht, denn die machen normalerweise Möbel. Und meine Formsprache in ihren Produktionsprozess zu übersetzen, war ganz schön kompliziert. Bei Tischen und Stühlen kommt es darauf an, dass sie halten, dass sie belastbar sind. Meine Skulpturen basieren auf ihren Entwürfen, aber sie sind eigentlich eher wie Zeichnungen im Raum. Diese Elemente haben aber denselben Ursprung.
But it's more for me like as a drawing, you know, a drawing in space. And these elements also come from the same nature.
Eine Ausstellung, die Spaß macht, die zeigt, was Berlins Kunstszene zu bieten hat und die Kunst bewusst als Produktionsprozess zeigt und auch das Thema Machtstrukturen und Urheberrecht nicht ausspart. Und in der das Gebäude selbst zum Ausstellungsstück wird, das heute noch mit seiner dekorativen Innenausstattung, den Mosaiken und Intarsien seine einstige Nähe zu Design und Kunsthandwerk zeigt.
Berlin will always need you. Kunst, Handwerk und Konzept made in Berlin. Die neue Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau ist bis zum 16. Juni zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Europa braucht eine zweite Renaissance. Ein Satz wie ein Bollwerk. Eine zu überprüfende Forderung oder die Anzeige eines Verlustes. Der Satz steht in der Tageszeitung Die Welt, aufgeschrieben vom Leiter des Berliner Büros des Zukunftsinstituts, Daniel Dettling. Er mutet den Lesern harte Fakten zu. Zum Beispiel, Helmut Kohl, der große Europäer, hat sich geirrt. Die europäische Integration ist nicht mehr irreversibel. Heute ist Desintegration für viele Mitgliedsländer das erklärte Ziel. Natürlich sucht Dettling nach Ursachen dafür und gibt zu bedenken, der Widerspruch der europäischen Demokratie ist, dass die Bürger zwar freier sind, sich aber machtloser fühlen gegenüber globalen Entwicklungen wie Migration, Klimawandel und Digitalisierung. Warum stärkt diese Zukunftsangst die Populisten? Dettling meint, sie versprechen ihren Wählern Identität und Intimität, Gefühl und Zugehörigkeit und ein Zurück in die vermeintlich gute alte Zeit. Er hält dagegen, die Bürger wollen nicht kein Europa, sondern ein verändertes, ein Europa, das ihnen die Kontrolle über ihr Leben zurückgibt. Er führt aus, wie das zu erreichen wäre und gibt die Empfehlung, statt Angst vor der eigenen Mündigkeit zu haben, sollte Europa den Aufbruch in eine neue Aufklärung unternehmen. Selbstbewusst und souverän. Mit Blick auf Großbritannien scheint Souveränität in Europa oder für Europa derzeit Mangelware zu sein. In der Tageszeitung Taz fragt Adam Ganz, Drehbuchautor und Dozent in London, wie konnte es zum Brexit kommen? Er versteht es als Reaktion auf das Ausbleiben von Reformen des politischen Systems, auf Demokratiedefizite und darauf, dass nationale Mythen nicht hinterfragt werden. In der Welt fordert der englische Historiker Sir Ian Kershaw im Gespräch mit Mara Delius, die EU muss ihre Strukturen überdenken. Wenige kennen die wechselvollen historischen Querverbindungen zwischen Großbritannien und Europa so gut wie er, schreibt die Autorin. Gerade hat er seine große Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa vollendet und sich mit Achterbahn den Jahren 1950 bis zur Gegenwart gewidmet. Eine seiner Thesen für die Gründung der aktuellen Probleme Europas sieht Kershaw darin, dass man sich zu früh vom Modell Nationalstaat verabschiedet hat. Der Historiker erinnert daran, die Idee der Gründungsväter der EU war, Europa würde eine eigene Entität werden, die Nation würde verschwinden. Das ist aber nicht passiert, resümiert er und erklärt, nach 1990 wurde der Nationalstaat erst richtig wichtig. In Polen und Ungarn zum Beispiel wurde er zum Emblem der Opposition gegen den Kommunismus. In Osteuropa entwickelte er eine ganz eigene Strahlkraft. Und, so führt Kershaw weiter aus, das Thema Identität wird bleiben. Durch die Brexit-Debatte hat es gewissermaßen ein neues Leben bekommen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betrachtet Europa aus einem anderen Blickwinkel. Juri Rhein-Wehre stellt fest, Estland galt lange als europafreundlich, liberal und technologieaffin. Nun ist dort eine rechtspopulistische Partei, die mit Holocaustleugnern sympathisiert und Homosexualität verteufelt, zu Koalitionsgesprächen eingeladen. Wie konnte es so weit kommen, fragt er und fährt fort, so bekommt das schöne Bild, dass Estlands Regierungen in den vergangenen 20 Jahren für den Westen zu malen versucht haben, nach den Parlamentswahlen Anfang März einen hässlichen Riss. Natürlich spielt die Leipziger Buchmesse in den Wochenendfeuilletons die ihr zustehende wichtige Rolle und wird vielfältig thematisiert. Dabei findet die Wahl von Anke Stellings Roman für den diesjährigen Buchpreis ungeteilte Zustimmung. Der Tagesspiegel hebt hervor, er ist eine Lektüre, die wehtut und gerade deshalb ein großer Gegenwartsroman.
Adelheid Wedel mit der Kulturpresseschau zum Wochenende. Gathered heißt das neue Album von Hau Gelb, von dem wir jetzt noch den Titelsong hören. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.